Guten Morgen. Ja, und vielen Dank für den Lobpreis. Ich denke danach immer, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ist doch eigentlich schon alles gesagt worden. Der Titel der heutigen Predigt ist Die Kraft des Gottvertrauens. Wir sind jetzt im Übergang, aber wir sind immer noch des Wartens müde. Corona zermürbt uns. Die Kombination aus einer doch oft erhöhten Grundlast im Alltag und einem Wegfall der Höhepunkte wie Feste oder Kultur, aber auch Gottesdienste, Hauskreise, das Quatschen nach dem Gottesdienst, einfach dieser natürliche Austausch mit anderen Christen, das alles führt langsam zu einer Ermattung. Ich treffe nur noch Leute, die sagen, ach, es muss jetzt einfach vorbei sein. Irgendwie haben wir uns auch arrangiert und wir wollen doch, dass es vorbei ist. Wir wollen feiern, Spaß haben, sorglos in die Stadt gehen, keine Termine vorher vereinbaren, einfach losgehen. Und wir wollen in den Gottesdienst gehen mit der ganzen Gemeinde und stundenlang danach mit allen quatschen. Huch. So. Genau. Ganz wichtig. Aber vielleicht bringt uns Corona auch ganz an den Rand unserer Möglichkeiten, finanziell oder kräftemäßig. Seit einer Woche erleben wir zunehmende Lockerungen, aber die Krise ist noch nicht überstanden. Ich bekomme hier Hinweise. Irgendwie höre ich meinen Atem immer so laut, deswegen war ich auf Abstand gegangen. Wir warten auf einen Impftermin. Wir hoffen auf einen bestimmten Sommerurlaub, nicht irgendwo auf dem Campingplatz, sondern auf Mallorca im Hotel oder was auch immer euer Traum ist. Aber es gibt ja auch noch die anderen Hoffnungen. Vielleicht wünschen wir uns einen Partner oder ein Kind oder Heilung, eine neue Arbeitsstelle. Es gibt so viele Sehnsüchte. Und warum eigentlich lässt Gott uns so oft warten? Der Text heute spricht in eine Wartesituation, eine auf den ersten Blick hoffnungslose Situation. Vielleicht können wir uns jetzt in dieser besonderen Zeit viel leichter in die Situation des Volks Israel in der babylonischen Gefangenschaft hineinversetzen. Weggerissen aus ihrer Heimat. Geliebte Gewohnheiten konnten nicht mehr ausgeübt werden. Vertraute Orte konnten nicht mehr aufgesucht werden. Herausgerissen aus dem Leben, in einer fremden Welt, in der andere Regeln gelten. Wie zum Beispiel die Testpflicht. Es gibt neue Prioritäten, wie Inzidenzwerte, eine neue Sprache oder wer von euch wusste vorher schon, was der Unterschied ist zwischen einer mRNA und einer Vektorimpfung. Die Israeliten sind in einer Großstadt gelandet, eine Hochkultur. Die hängenden Gärten von Babylon sind eines der antiken Weltwunder. Und auch wenn erst später von ihnen berichtet wurde, glaube ich, dass auch zur Zeit des israelischen Exils diese Stadt schon sehr eindrucksvoll war. Es gab eine ausgefeilte Kultur mit eindrucksvoll schönen und großen Götterstatuen, die gerne in Prozessionen durch die Stadt getragen wurden. Die einfachen Israeliten waren beeindruckt. Und manche fragten sich, ob diese Götter vielleicht größer und mächtiger waren als ihr eigener Gott und dass es deswegen den Babyloniern gelungen war, sie zu besiegen. Die meisten aber trauerten einfach um die verlorene Heimat. Es wird von stundenlangen Klagegottesdiensten berichtet. Und das noch nach 30 bis 40 Jahren, also geschätzt, im Exil. Das Volk ist betrübt und klagt seinen Gott an, der dieses Schicksal zugelassen hat. Und es fragt sich auch, ob Gott sein Volk vergessen hat. Und da spricht Jesaja folgende Worte zum Volk. Wir lesen in Jesaja 40 die Verse 12 bis 31. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht, hört ihr denn nicht, ist euch nicht von Anfang an verkündet? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und er breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel und sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich habe den ganzen Text genommen, weil ich dieses Plädoyer für Gottes Größe und Kraft, aber auch seine Zuwendung zu dieser Welt und zu seinem Volk und damit auch zu uns nicht abkürzen wollte. Ich finde, dieser Text zeigt so deutlich, wie groß er ist. Die Bilder sind so klar und auch für uns heute noch verständlich, dass es einfach so in unsere Herzen sinken kann, seine Größe nochmal neu zu betrachten. Ich finde es auch ehrlich gesagt erstaunlich, dass Gott so ausführlich auf die Fragen eingeht. Die Fragen danach, warum wir so lange warten. Er möchte uns überzeugen. Er möchte, dass wir das glauben, dass er groß und mächtig ist und dass wir ihm alles andere als egal sind. Und ich denke, dass wir eigentlich auch wissen, dass wir seine Wege nicht verstehen können. Das ist ein Aufruf, uns Gottes Größe immer wieder und gerade in Notsituationen vor Augen zu halten. Dann werden wir die irdischen Mächte nicht überschätzen, auch wenn sie gerne groß auftreten. Aber ganz ehrlich, wir werden auch ein bisschen auf den Pott gesetzt. Wie kommen wir eigentlich dazu, Gottes Macht anzuzweifeln? Und wie können wir eigentlich vergessen, dass er so groß ist? Ich mag diesen Teil, in dem er das Volk direkt anspricht oder uns. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt und sein Verstand ist unausforschlich. Tja. Da müssen wir uns erstmal was einfallen lassen. Vielleicht haben wir es einfach aus den Augen verloren. Es hat vielleicht auch einfach was mit dieser Wartezeit zu tun. Ich musste bei dem Wort harren an meine Kinder denken und an die Vorweihnachtszeit. Vielleicht erinnert ihr euch an eure eigene Kindheit, vielleicht habt ihr selber Kinder oder ihr kennt Kinder. Die Zeit vom ersten Advent bis Heiligabend scheint endlos. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie oft ich gefragt werde, wie viel Mal schlafen Mama bis Weihnachten ist. Und es ist nicht so, dass ich das dann einmal gefragt werde und dann ist es gut. Es kann sein, dass eine halbe Stunde später die Frage schon wieder so brisant ist, dass ich nochmal gefragt werde. Sind es wirklich noch 15 Mal schlafen bis Weihnachten? Es ist nicht zu fassen. Ja, diese Spannung gemischt mit Vorfreude, aber auch dieses Warten. Und ich spüre, dass manchmal in dieser Frage, wie viel Mal noch schlafen, auch die Frage steckt, wird es überhaupt Weihnachten? Dauert es nicht eigentlich schon viel zu lange? Kann es sein, dass es wirklich noch Weihnachten werden wird? Oder fällt es aus? Das sind zwar kindliche Gedanken, aber sie stecken doch auch noch in uns. Und harren ist ein sehnsuchtsvolles Warten. Ein Warten, das es auch irgendwie nicht mehr erwarten kann. Und die Kinder lassen mich an ihrem Warten teilhaben, auch wenn sich das für mich vielleicht ganz anders anfühlt. Wenn der erste Advent gekommen ist und ich habe noch nicht alle Geschenke, weiß ich, jetzt ist Eile angesagt. Zeit ist ja relativ. Aber so wie die Kinder zu mir kommen mit ihrer Erwartung und ihrem Warten, können wir auch zu Gott kommen. Mit unserer Klage, mit dem Leid, das im Warten liegt. Und sie hat bei Gott ihren Platz, die Klage. Am Anfang des 40. Kapitels sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Er hat die Klage gehört und er verspricht Trost. Allerdings müssen wir den Trost dann auch zulassen. Wir müssen, wenn wir geklagt haben, auch auf Gott hören, auf seine Antwort. Und das ist vielleicht die Kunst an dieser Geschichte des Harrens, dass wir auch Gott zu Wort kommen lassen. Denn erst dann, wenn auch er antworten kann auf das, was wir zu sagen haben, kann er sich mit uns verbinden. Und kann er uns zeigen, wie groß er ist und wie sehr er uns liebt. Ein zweiter Teil des Harrens ist die Sehnsucht. Bei Weihnachten geht es in erster Linie um die Geschenke, bei den Kindern jedenfalls. Aber geht es bei uns nicht auch um Geschenke, was wir so alles wollen? Der Partner, die Kinder, die Arbeitsstelle, das Haus, die Gesundheit, das sind auch Geschenke, nur eben andere Geschenke. Ist es denn falsch, wenn wir uns Dinge wünschen? Oder was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Wunsch? Welche Sehnsucht ist es, die uns antreibt und die sich am Ende in solchen Wünschen kristallisiert? Meines Erachtens ist ein wichtiger Teil des Harrens, dass wir Gott an unserer Sehnsucht teilhaben lassen. Dass wir mit unserer Sehnsucht zu ihm kommen und dass wir sie vor ihm ausbreiten. Und dass wir ins Gespräch kommen mit ihm darüber, was wir uns ersehnen. Und ich denke, dass Gott dann auch seine Sehnsüchte mit uns teilt. Haben wir denn ein Ohr für Gottes Sehnsüchte? Können wir das hören, was er sich wünscht? Für uns, für unsere Stadt, für unsere Welt, für unsere Nachbarn, für unsere Kinder, für unsere Gemeinde. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir unsere Ohren für Gottes Sehnsüchte neu öffnen. Und in diesem Sehnsuchtsaustausch liegt ja etwas sehr Intimes. Das geht nur, wenn wir darauf vertrauen, dass er sich für uns interessiert, dass unsere Sehnsüchte ihm wichtig sind. Und er hat es in der Bibel so oft gesagt, er hat so viele Dinge verheißen, in denen unsere Sehnsüchte aufgegriffen werden. Ich glaube, es ist an der Zeit. Hier steht nicht, die auf den Herrn bekommen so viel Kraft, dass sie fortan alleine zurechtkommen, sondern hier steht, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Ich verstehe das so, dass es sich um einen sich wiederholenden Prozess des Harrens und des neue Krafterhaltens handelt. Was bedeutet das eigentlich? Interessant ist ja, dass es in der Bibel selten um die menschliche Stärke geht, sondern im Wesentlichen um Gottes Kraft und Macht. Paulus geht noch weiter. Er rühmt sich seiner Schwachheit. Und er sagt, dass er selbst abnehmen muss, damit Christus in ihm zunehmen kann. Und ich glaube, dass dieser Prozess genau in diesem Warten liegt. Dieser Prozess, in dem wir uns mit unserer Klage und unseren Sehnsüchten mit Gott verbinden und auf seine Antwort hören und dadurch Christus in uns zunimmt. Und dadurch erhalten wir neue Kraft. Das kann ja dann auf verschiedene Weise geschehen. Ich weiche jetzt mal ab von allen gängigen Interpretationen, aber als ich dieses Bild des Adlers, der auffährt mit den Flügeln in die Luft, so mir vor meinem inneren Auge verbildlicht habe, dachte ich, ja, ich kenne das manchmal, wenn ich bete. Auf einmal kann ich mich lösen von meiner Situation und sehe wie aus einer Vogelperspektive hinunter und erkenne etwas von Gottes Perspektive. Damit hat sich jetzt noch nichts geändert, aber in mir verändert sich etwas. Es gibt aber auch den Fall, dass wirklich etwas passiert. Im Fall des Volkes Israel ist die Geschichte folgendermaßen weitergegangen. Das Volk Israel hoffte darauf, zurück in sein eigenes Land zu ziehen und Jerusalem wieder aufzubauen. Doch die Babylonier hatten nicht die Absicht, die billigen Arbeitskräfte gehen zu lassen. Es kam dann zu einer überraschenden Wendung, als Babylon selbst von einem anderen Volk eingenommen wurde und der neue Herrscher den Israeliten die Heimkehr gestattete. Während also die Israeliten beteten, handelte Gott schon längst und stärkte ein anderes Volk und einen anderen Herrscher. Und das kennen wir. Nach langem Beten wendet sich eine Situation zu einem überraschenden und von Gott wirklich perfekt vorbereiteten Ende. Ich habe ein persönliches Beispiel, das zeigt, dass Gott Situationen wundersam fügt. Unsere Älteste kämpft mit ihren Hausaufgaben. Und wenn sie kämpft, kämpfe ich auch. Mit zwei weiteren Kindern, die viele andere und auch ungefilterte Bedürfnisse einbringen, werden die gemeinsamen Nachmittage wirklich anstrengend. Das geht jetzt schon seit ungefähr 1,5 Jahren so. Und es hat sich eine unerwartete Lösung ergeben. Eine Verwandte, die ihr alle kennt, hat sich angeboten, mit ihr die Hausaufgaben zu machen. Sie ist eigentlich Grundschullehrerin, das heißt kompetent und geduldig und kümmert sich in dieser Kombination viel umfassender um unsere Tochter und ihre Hausaufgaben, als ich das könnte. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen. Die Nachmittage sind so leicht geworden. Ich habe Zeit für die zwei, ich sag mal, Kleinen. Und wir können irgendwelche Sachen spielen. Und es geht nicht immer nur darum, mach schnell deine Hausaufgaben, die anderen wollen auch noch irgendwas von mir. Und es ist für mich persönlich ein großes Wunder. Natürlich, ich weiß, die Schulzeit ist noch lange nicht zu Ende. Wir sind jetzt in der zweiten Klasse. Da geht noch was in der Zukunft. Aber ich weiß neu, dass ich nicht alleine bin und dass Gott uns versorgt. So ging es den Israeliten ja auch. Die neue Situation brachte neue Fragen und Anforderungen mit sich. In Jeremia können wir ausführlich darüber lesen, wie die Geschichte weiterging. Letztlich kämpft das Volk bis heute um sein Land. Immer neue Gelegenheiten zum Harren. Jerusalem, das Zentrum der Hoffnung der Israeliten, steht symbolisch für mehr, für das kommende Reich Gottes. Wir sehnen uns letztlich nicht nach einem kleinen Happy End. Wir sehnen uns nach der Wiederkehr Jesu und dem kommenden Reich Gottes. Und die Spannung dessen, was wir schon erleben und dessen, was noch nicht da ist, ist immer wieder präsent. Aber im Harren wächst auch sein Reich. Die Erfahrung, dass Gott uns neue Kraft schenkt und unsere Wege gut lenkt, verwebt uns im tiefsten Inneren immer wieder enger mit Gott. Und er schenkt uns diese liebevoll und im Detail vorbereiteten Wunder. Er schenkt uns immer wieder Einblicke in sein Reich, das angebrochen ist, das real ist und das uns verheißen ist. Und vor allem schenkt er uns das Wunder, dass Christus in uns zunimmt, dass das Reich Gottes in uns Gestalt gewinnt und wir damit dem Ziel unserer Sehnsucht immer näher kommen. Amen.